Wir haben heute Nachmittag das Briefthema, den Betreff, in den Blick genommen und haben da die entscheidenden Begriffe schon gefunden. Es zeigt sich im Gespräch, dass vor allen Dingen der Begriff der Gerechtigkeit Gottes etwas ganz Neues für uns enthält. Gerechtigkeit ist biblisch ein Beziehungsbegriff. Wenn ich gerecht bin, bin ich gerecht im Verhältnis zu jemandem. Wir würden Deutsch sagen, wir sind richtig in der Beziehung. Die Beziehung ist intakt. Es geht um Beziehung. Es geht um eine personale Beziehung. Nicht gegenüber dem Ideal von Gerechtigkeit und Liebe, sondern gegenüber einer Person. Und es geht in dieser Beziehung um eine ganzheitliche personale Beziehung, ein ganzheitlich personales Verhältnis, denn es geht um Liebe. Gott lieben von ganzem Herzen, das ist seine Forderung, und uns zu lieben, wie wir sind, das ist seine Zusage. Wir hatten gesehen, dass kein Mensch von sich aus diese vollkommene Gemeinschaft je gelebt hätte oder leben kann. Aber Gott seinerseits hat es getan. Gerechtigkeit Gottes bedeutet so bei Paulus erstens, Gott ist gerecht in seiner Treue, in seiner Zusage uns gegenüber. Gerechtigkeit Gottes also im Sinne die Gerechtigkeit, die er hat, die Beziehung, die er aufrecht erhält. Zweitens, Gerechtigkeit Gottes ist die Gerechtigkeit, die Gott wirkt für uns. Obwohl wir alle als Sünder erwiesen wurden, hat uns Gott in Christus erlöst und gerecht gemacht. Gerecht gemacht deshalb, weil wir ja von uns aus gar nicht gerecht sind. Er erklärt uns gerecht, obwohl wir Sünder sind. Wir werden begnadigt, obwohl überführt. Nun leben wir, so sagt Paulus ab Kapitel 5, 1 bis 8, 39, nun leben wir als Gerechtfertigte, die wir bereit sind durch Gottes Zusage, nicht durch unser eigenes Leben. Soweit vorhin. Und wir hatten gesehen, er lehnt sich an ein alttestamentliches Zitat, der aus Glauben Gerechte, das haben wir vorhin besprochen, wie wird man ein aus Glauben Gerechter? Nun die Verheißung, der wird leben. Also, Thema heute Abend, wie sieht das Leben derer aus, die aus Liebe und Gnade in das richtige Verhältnis mit Gott gesetzt sind? Ich habe einen schwierigen Text gewählt, weil ihr euch heute Mittag schon warm gelaufen hattet, nicht gefroren habt ihr ja nicht. Deshalb nehmen wir Römer 6, 1 bis 11 und wir werden dann die folgenden beiden Kapitel immer wieder mit einbeziehen. Aber damit wir einen Text haben zum Festhalten, solange das Licht noch halbwegs uns das ertasten lässt. Je nach Druck kann man das mit den Fingern lesen, ihr wisst es. Aber ich bemühe mich, es vorzulesen und dann haben wir es im Raum. Was sollen wir nun sagen, da wir aus Gnaden, wie er vorher sagte, gerechtfertigt sind? Sollen wir denn in der Sünde verbleiben, in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er, Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Gerechtigkeit Gottes ist Beziehung mit Gott. Was ist dann Sünde? Sünde ist gegen das Vorurteil der Welt und vieler Frommer nichts, was primär zunächst mit Moral zu tun hat. Wir kennen Sünde immer im Zusammenhang von Moral. Jemand, der sich vorgenommen hat, ein paar Kilo hier abzunehmen, was ja schwerfällt bei der guten Küche, wie ich eben wieder bewiesen bekam, der hat dann, bei euch wird das nicht so sein, in der Welt wird das gerne gesagt, nicht? Dann sagt, es ist eine kleine Sünde, wenn dann ein Törtchen auf dem Tisch steht. Was ist der Gedanke? Sünde ist etwas Wunderschönes, was verboten ist, aber dadurch noch reizvoller erscheint. Das aber ist nicht Sünde in der Bibel. In der Bibel ist Sünde ganz im Gegensatz zur Gerechtigkeit die Trennung von Gott. Trennung von Gott. Dass Sünde sich auch moralisch äußern kann, ist unbestritten. Aber das Wesen der Sünde ist nicht Moral oder Unmoral. Das Wesen der Sünde ist Trennung von Gott. Denn wenn der Mensch für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen ist, ist sein Hauptproblem nicht, dass er in der Schule abschreibt und Steuern unterschlägt, sondern sein Hauptproblem ist die Trennung von Gott. Das andere, dass er Steuern abschreibt und in der Schule unterschlägt, das ist dann die Konsequenz des Ganzen. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Warum betone ich das so? Nun, viele meinen, man müsste in der Kinder- und Gemeindearbeit die Menschen zu guten Menschen machen, indem man ihnen ihre Sünden austreibt. Das ist aber genauso, als wenn man einen Weihnachtsbaum zu einem Obstbaum macht. Das hält nicht lange. Spätestens am 6. Januar werden die Früchte schrunzlig. Und so sieht es in unseren Gemeinden ja auch aus. Man kann die Frucht nicht einfach an einen toten Baum hängen und hoffen, dass er lebendig wird. So rum geht es nicht. Sünde ist Trennung von Gott. Nun kann man von manchen Menschen getrennt sein, ohne dass das einem schwerfällt. Gott ist aber nicht irgendein Mensch, von dem man sich folgenlos trennt. Sondern Gott als Schöpfer ist zugleich der Geber allen Lebens. Was heißt es dann in letzter Konsequenz, wenn wir uns von Gott trennen? Immer eine Minderung von Leben, ein Lebensverlust. Wer sich von seiner Lebensquelle entfernt, der erleidet auch den Tod in letzter Konsequenz und Minderung an Leben in dem, was den Tod vorbereitet. Gott wird nicht nur beschrieben als ein lieber Gott oder als ein liebender Gott, sondern es heißt vollmundig im johannäischen Kontext, in Johannesbriefen, Gott ist die Liebe. Was heißt es dann, wenn ich mich von Gott als der Liebe selbst entferne? Ein Verlust an Geborgenheit, ein Verlust an Gemeinschaft. Und so in der Tat kann man sagen, ist Sünde das, was von Gott trennt? Und infolgedessen ist Sünde das, was Leben und Liebe mindert. Ich weiß, wenn wir von Sünde reden, denken wir eigentlich an etwas Verlockendes. So war es ja auch schon bei der Schlange bei Adam und Eva. Die Sünde verspricht eine Erfüllung in Liebe, eine Erfüllung an Leben. Das Problem ist nur, dass die Sünde das Gegenteil von dem gibt, was sie verspricht. Die Sünde ist wie ein fieser Werber. Sie nimmt die Plakate Gottes mit den schönen Bildern der Schöpfung und klebt die falsche Adresse drunter. Das wird manchmal auch bei der Wahl gemacht oder bei anderen Dingen, dass jemand Wahlplakate klaut und klebt eine andere Unterschrift drunter. Das heißt, die Sünde verspricht, was sie gar nicht geben kann. Ein Mehr an Leben, ein Mehr an Bestätigung, ein Mehr an Glückseligkeit und bringt dem Menschen das Gegenteil. Deshalb fühlt sich der Mensch von der Sünde auch ständig betrogen. Betrogen nämlich, weil sie gar nicht das gibt, was sie verspricht, sondern das Gegenteil. Die Sünde verspricht, was wir nur bei Gott finden können. Und die Sünde gibt, was wir überhaupt nicht gesucht haben. Das ist der Betrug. Der Reiz der Sünde liegt in ihrer Lüge. Würde die Sünde Adam und Eva oder dir und mir begegnen und sagen, bei mir kriegst du Lebensminderung, Schmerz, Einsamkeit, Hass, Verzicht, weniger an Leben und am Schluss wirst du auch noch mit dem Tod belohnt, würde kein Mensch auf sie hereinfallen. Es ist der Betrug der Sünde. Ein Betrug, der aber tief in uns seit Adam und Eva verwurzelt ist. Denn ich frage euch, wenn jemand Gott als Liebe erkannt hat, wie kann er je einen Schritt, einen Gedanken, ein Wort ohne diesen Gott leben wollen? Eigentlich wollten wir das nicht. Und dennoch ertappen wir uns immer wieder auch als Christen, als aus Gnade Gerechtfertigte, in Situationen, in die wir geraten sind, weil wir etwas anderes wollten, als wir bekommen haben. Getrennt von Gott haben wir gesucht, weil wir bei Gott, was wir bei Gott haben könnten. Ihr werdet sein wie Gott. Wäre Eva zu Gott gelaufen und hätte gesagt, himmlischer Vater, da wurden uns von einer zischelnden Schlange ganz wunderbare Dinge versprochen, dann hätte sie beim Vater genau dies bekommen. Sie sollten sein wie Gott, im Wir mit Gott. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Wäre sie von der Schlange weggelaufen zu dem himmlischen Vater, hätte ihren Adam mitgenommen und hätte gesagt, lieber himmlischer Vater, hier wurden wir auf eine tolle Idee gebracht, es gibt ewiges Leben, haben wir gehört. Dann hätte der himmlische Vater gesagt, ja, ihr seid mir Klugköpfe, der Baum des Lebens steht vor eurer Nase, warum esst ihr nicht davon? Er steht zu eurer Verfügung, ihr sollt ewiges Leben haben. Nein, es muss der einzige Baum im ganzen Paradies genommen werden, der verboten war, Trennung von Gott, Verwürfnis von Gott und als Folge der Tod. Das wissen wir. Aber wie ist dann unser Verhältnis zur Sünde als Christen, die wir gerechtfertigt sind? Römer 6 haben wir alle schon mal gehört. Hier ist vom Sterben im Zusammenhang der Sünde die Rede. Also, so habe ich als junger Mensch verstanden, wenn ich mich nur richtig bekehre, wiedergeboren bin und gerechtfertigt bin im Glauben, ist die Sünde in meinem Leben tot. Hat die Sünde in meinem Leben tot gefallen? Hat die Sünde gefälligst in meinem Leben tot zu sein? Ist sie aber nicht. Die seltsame Erfahrung, dass ich das Neue Testament lese und es ist von Freiheit die Rede und trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich Dinge tue, um Leben zu gewinnen und verliere Leben, um Liebe zu gewinnen und verderbe mir dadurch Beziehungen und erschwere sie. Aber in Römer 6 ist kein Wort davon die Rede, dass die Sünde, also die Trennung von Gott, jetzt schon als Macht und Möglichkeit beseitigt wäre. Es steht nicht hier, die Sünde ist gestorben. Die Sünde stirbt erst an dem Tag, an dem Christus wiederkommt und Sünde und Tod und Teufel vernichten wird, sodass es an dem Tag nicht einmal die Möglichkeit mehr geben wird, etwas ohne Gott und seine Liebe zu denken, zu sagen oder zu tun. Die Sünde ist wohl verurteilt, sie ist aber noch nicht hingerichtet. Insofern, lieber Christenmensch, wenn du dich für einen solchen hältst und die Sünde immer noch lebendig ist, es spricht nicht gegen deinen Glauben. Es spricht für den Paulustext. Paulus hat es nämlich gar nicht gesagt, dass die Sünde als Macht und Möglichkeit innerhalb der Geschichte schon beseitigt wäre. Gewiss, sagt der geplagte Christ, ich habe ja gleich gewusst, dass ich selber ran muss. Die Sünde ist nicht gestorben, ich muss der Sünde sterben. Mönch, fang an, sagt man sich da. Nicht geißle dich wie der junge Luther und stirb der Sünde ab. Ich mache das etwas humorvoll, weil der Tag schon so lang war für euch und ich nicht will, dass ihr mir einschlaft. Ich weiß aber, seelsorgerlich kann man an diesem Gedanken schier zerbrechen. Ein Text, der Text ist, an dem sich die allermeisten Christen der Welt und der gesamten Geschichte wiederfinden, steht wo? In Römer 7, 15 folgende. Das verzweifelte Ich, das das Gute tun will und das Böse tut. Mitten im Römerbrief, mitten zwischen Römer 6 und Römer 8, wird einem nochmal richtig in die Suppe gespuckt und die Freude wird einem verdorben und man wird an ein Problem erinnert, das uns zu Hause wieder einholen wird. Ich will zwar, aber ich tue das Gegenteil von dem, was ich will. Dass ich die Sache gut heiße, belegt nur, dass Gottes Wille gut ist und ich gebe es ja auch zu. Es liegt nicht an Gott, es liegt an mir. Ja, sagt sich der Sünder in Römer 7, wenn es an mir liegt, dann höre ich einfach auf mit der Sünde. Pustekuchen, geht nicht. Ich stelle nämlich fest, dass ich, der ich eigentlich das Gute tun will, plötzlich etwas anderes tue. Das heißt, da muss ja noch ein zweiter in mir sein. Die Sünde hat sich in uns längst als eine Macht, als eine Herrscherin etabliert. Selbst wenn ich nicht mehr sündigen will, herrscht sie einfach weiter, ob ich will oder nicht. Und wer kennt das nicht, dass er Dinge tut, von denen er genau weiß, dass sie lebensabträglich sind und dass er sie anschließend bereut und er tut sie trotzdem. Ich meine jetzt nicht nur Sahnetörtchen, ich meine auch nicht die ewig strapazierte Erotik, sondern es kann auch einfach mein Jähzorn sein, es kann auch meine Depression sein, meine Mieslaunigkeit, was immer so unsere Lieblingssünde ist. Da gibt es ja sehr viele, manche sind gar nicht attraktiv, aber sie beherrschen uns trotzdem. Gut, sagt der Sünder, ich will das Gute tun. Es ist jemand anders in mir, der das Schlechte trotzdem tut. Also stehe ich gegen das Schlechte auf und überwinde es. Ich besiege die Sünde in mir. Wieder Pustekuchen, es geht nicht. Ich stelle fest, es ist eine Gesetzmäßigkeit, dass ich, der ich will, das Gute tun, das Böse, das ich gar nicht will, tun muss. So wie das Gravitationsgesetz, ich werde die Praxis nicht durchführen, die Gravitationsgesetz, wenn ich hier diese schöne Uhr loslasse, was passiert dann? Nee, die fliegt nicht nach oben, die fliegt nach unten. Als Adam das erste Mal beim Abtrocknen den Krug einfach in die Luft gestellt hat, da machte er das erste Mal die Erfahrung der Physik, da passiert was. Am zweiten Tag der zweite Krug, am dritten Tag der dritte Krug und am vierten Tag hat Eva gesagt, Adam, verstehst du es nicht, das ist ein Naturgesetz, dass der größere Körper den kleineren anzieht. Stell den Krug gleich auf die Erde, sonst geht er kaputt. So ein Naturgesetz ist das Gesetz der Sünde. Ich will nicht sündigen, ich sündige auch nicht manchmal, die Sünde ist mir zur Sucht geworden. Die Sünde ist mir zur Sucht geworden. Nun sagen wir, das ist ein bisschen übertrieben, das erleben die meisten Heiden ja gar nicht so und ich als Christ erlebe es auch nicht so. So schlecht ist es in meinem Leben gar nicht, dass das Leben Zerstörerische, dass das Leben und Lebensmindernde die Oberhand in meinem Leben hat. Das liegt aber nur an der Beschönigung. Ihr kennt alle diese Raucherreklame, ich rauche gerne. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich meine nicht, dass Rauchen die schlimmste Sünde ist, sie ist auch schädlich. Mir geht es jetzt um das Beispiel, nicht? Das ist das Entscheidende. Wie kommt einer dazu zu sagen, ich rauche gerne? Das sagt er, weil er es nicht lassen kann. Das ist ganz typisch für den adamitischen Menschen. Wenn ich nicht so kann, wie ich will, dann drehe ich den Spieß um und passe meinen Willen einfach an. Wenn ich nicht kann, was ich will, dann will ich einfach, was ich kann und bilde mir am Schluss ein, dass ich frei bin, zu tun, was ich will. Wir sind Sklaven der Sünde, geben es aber nicht zu. Wir tun einfach so, als wären wir gerne Sklaven, rascheln mit unseren Ketten und sagen, ist doch gemütlich hier im Gefängnis. Wir haben uns daran gewöhnt. Einige aber haben die Ketten laut rascheln hören und sagen sich, ich gehe dagegen an. Wie macht man das? Nun, wenn ich als Sünder das Problem bin, dann muss ich eben mich beseitigen. Und hier setzt eine ganze Frömmigkeit der sogenannten Heiligung an, die das Grundprinzip der Heiligung ganz fern von unserem Gerechtigkeitsbegriff von heute Nachmittag darin sehen, ich muss mich reduzieren, das Ich muss weniger werden, kleiner werden, das Ich muss dezimiert werden. Und am besten fängt man in der Kindererziehung damit an. Ich habe es noch im Ohr, wie ich gesagt bekam, also das, ich bin nicht fromm erzogen worden, deshalb war ich nicht Kind, sondern Erwachsener schon. Man muss den kleinen Kindern den Willen brechen. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen, damit sie sich anpassen und einfügen. Ich-Reduktion als Lösung für das Ganze. Und die Welt gibt uns ja genug Argumente von der Gegenseite. Die Zeit der Selbstfindung, der Selbstentfaltung, die hat uns ja vorgeführt, wo das hinführt, wenn wir nicht mehr im Wir denken, sondern jeder nur noch an sich selber denkt. Ehen gingen auseinander, Kinder wurden zu Waisen, einfach weil jeder sich selbst verwirklichen wollte. Also die fromme Antwort, Selbstverleugnung ist das Einzige, was hilft. Aber ist das die Antwort von Römer 6? Nein. Das Geheimnis in Römer 6 ist, erstens, nicht die Sünde ist gestorben. Und zweitens, so wenig wir selbst die Gerechtigkeit vor Gott erkämpfen müssen, so wenig müssen wir die Freiheit von der Sünde selbst erkämpfen. Das zweite Irrtum, wir irren nicht nur in der Rechtfertigung, wir irren auch in der Heiligung. Wenn schon das zu Christus kommen nur im Wir funktioniert, Wenn wir nur durch ihn zum Glauben kommen, nur durch ihn gerechtfertigt werden, nur in ihm unsere Gerechtigkeit haben, wie kommen wir drauf, dass die Fortsetzung plötzlich wieder im Ich von Adam und Eva funktioniert, dass die Heiligung unsere Aufgabe wäre? Oder anders, wenn jeder Schritt in Trennung von Gott, ohne Gott, Sünde ist und nur jeder Schritt in Gemeinschaft mit Gott ihm wohlgefällt, wie kommen wir drauf, dass die Heiligung unsere Aufgabe ist? Wo steht das? Kann denn die Heiligung nach anderen Gesetzen funktionieren als die Rechtfertigung? Die Rechtfertigung gründet allein in Gottes Liebe, Gnade und Gegenwart. Wenn die Heiligung unsere eigene, in uns gründende Antwort auf Gottes Rechtfertigung wäre, dann wäre ja die Heiligung Sünde, denn sie trennt von Gott und wird ohne Gott erlebt. Übertreibe ich? Als Seelsorger muss ich euch leider sagen, nein. Wie viele Tränen von Frommen habe ich schon gesehen? Und wie viele verzweifelte Gläubige, die dachten, sie seien dafür verantwortlich, dass sie nun als Begnadigte in die Gerechtigkeit Gesetzte aus sich selbst heraus Gott antworten müssen. Was steht hier? Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ein für alle Mal. Wann bist du gekreuzigt worden? Zeig mir deine Hände, zeig mir deine Füße, zeig mir deine Seite. Du bist gar nicht gekreuzigt worden? Steht auch nicht hier. Du bist vor 2000 Jahren bereits mit Christus gekreuzigt. Mehr als sein Kreuz und seine Auferstehung braucht es gar nicht. Das Geheimnis des Wir ist, alles was für das Ich gilt, gilt auch für das Du. Alles, was für das Du gilt, gilt auch für das Ich. Nur so können wir den Kreuzestod Jesu überhaupt verstehen. Wie kann es sein, dass der eine Gerechte, der für mich als Sünder stirbt, mich als einen Sünder zu einem Gerechten macht? Dieser glückliche Tausch geht nur im Wir. Christus hat sich am Kreuz eins erklärt mit der Welt und hat gesagt, für euch lasse ich mein Leben. Ihr gehört zu mir und ich gehöre zu euch. Und Paulus und andere, die dies entfalten mit diesen schwer verständlichen Begriffen des Blutes, der Hingabe zugunsten für, mit der Rede vom Sühnemittel, von dem Allerheiligsten und dem Gnadenthron im Allerheiligsten, spricht von dem alttestamentlichen Kult, der genau auf diesem Geheimnis beruht. Der Priester darf für das Volk die Hände aufstemmen auf das Tier und auf geheimnisvolle Weise schenkt Gott das Einssein, das wir dessen, der gesündigt hat, mit dem Opfer. Und was passiert mit dem Opfer? Es wird mit dem dahingegebenen Leben geheiligt in den Tempel hinein. Das Blut als Symbol für das Leben wird gesprengt in die Gegenwart Gottes. Wer wird da in die Gegenwart Gottes gebracht? Gewiss, das Leben des Tieres. Aber weil Gott ja geschenkt hat, diese Einserklärung, dieses Wir zwischen dem Opfer und Israel, ist es Israel selbst, das geheiligt wird. Du bist vor 2000 Jahren, als Christus für dich und für mich gestorben ist, bereits Gott geheiligt worden und der Sünde abgestorben. Wann bist du der Sünde abgestorben? In Selbstgeißelung, in Frömmigkeit, in verzichtreichen Wochen in der Langensteinbacher Höhe? Nein, bei deiner Bekehrung, bei deiner Taufe. Viele denken hier an die Taufe, weil die Taufe ja einmal vorkommt. Aber was hier steht ist, du bist doch übereignet in der Taufe auf Christus. Christus ist für dich gekreuzigt und für dich bereits auferstanden. Wenn du ihm übereignet bist, dann bist du ja in ihm. Wenn ihr an das Bild des Leibes denkt, wird es noch deutlicher. Man kann ja heute die tollsten Sachen machen. Nehmen wir an, ich hätte einen Daumen verloren durch einen Unfall und mir wäre ein anderer eingepflanzt. Dann würde ich zunächst ganz dankbar sein, dass ich einen neuen Daumen habe. Der ist aber ja eingepflanzt erst im Jahre 2004. Plötzlich wache ich nachts aus dem Traum auf und erschrecke und sage, du liebe Güte, jetzt bin ich ja Professor und wie lange habe ich gebraucht, um Professor zu sein? Der Daumen ist ja nicht Professor geworden. Jetzt muss der nochmal in die Schule gehen, Grundschule, dann Gymnasium, dann nochmal studieren, dann muss er eine Doktorarbeit schreiben, dann muss er eine Professorarbeit schreiben und dann muss er all die Berufserfahrung machen und erst dann ist er auf dem Stand. Nee, denkst du, im Augenblick, wo das Glied im Leib drin ist, verwachsen ist und verbunden ist mit dem Haupt, passiert was? Alles, was für das Haupt gilt, gilt für den Daumen. Der Daumen weiß gar nicht, wie ihm geschieht, so frisch wie er gewachsen ist im Reagenzglas. Plötzlich schreibt er Griechisch, schreibt er Hebräisch, mal links, mal rechts. Und er guckt sich selber an und sagt, wie kommt mir das zu? Das habe ich doch noch gar nicht gelernt. Er hat Teil am Wir des Leibes. Wir sind in den Leib Christi hineingetauft. Alles, was für Christus gilt, gilt für uns. Nicht für uns in Trennung, aber mit ihm verbunden. Warum ist das falsch, dass wir der Sünde absterben sollen? Aus eigener Kraft, in eigenem Sündenkampf. Nun, es ist doppelt falsch. Erstens einmal, wenn wir der Sünde begegnen, so wie es bei Kain schon hieß, dass sie vor der Türe lauert, wie ein Vertreter an die Tür klopft, und wenn wir dann an die Tür gehen und versuchen, diesen lästigen Vertreter, der uns was aufschwätzen will, loszuwerden, was passiert dann? Wir erliegen ihm wie jedem Versicherungsvertreter, weil wir zu schwach sind. Die Sünde ist immer stärker als wir. Wenn wir mit der Sünde kämpfen, dann lacht sie nur. Denn sie beherrscht uns. Unsere eigene Sünde, unsere eigene Vergangenheit, unsere eigene Niedergeschlagenheit, unsere eigenen Selbstzweifel, unser Hass, unsere Angst und all das andere, was Formen der Sünde sein können. Aber es gibt einen, vor dem die Sünde Respekt hat. Das ist der, der ein für alle Mal der Sünde abgestorben ist. Was soll dann überhaupt diese ganze Rede von der Sterberei? Nun, wer heute Abend noch etwas Zeit hat, kann in Römer 7 Anfang hineingehen. Und dort erklärt Paulus, was er überhaupt mit diesem Bild des Sterbens meint. Da wird ein für biblische Verhältnisse etwas gruseliges Bild gebraucht. Eine Frau ist offensichtlich unglücklich verheiratet. Nun haben Jüdinnen, egal wie gruselig der Mann ist, keine Chance, die Ehe zu lösen. Das heißt, das ist nicht mein Beispiel, sonst wäre es geschmacklos. Das ist das von Paulus, deshalb darf ich es benutzen. Die Frau hat nur eine Hoffnung, dass ihr Mann stirbt. Warum? Nach jüdischem Recht kann eine Frau der Sünde des Mannes und der Ehe nur absterben. Das heißt, nur der Tod löst die Verbindung. Bis der Tod euch scheidet, haben wir heute noch als Formel. Aber im schlimmsten Fall gibt es bei uns die Scheidung, wenn der Ehemann wirklich so brutal ist und schlägt oder säuft oder ich weiß nicht was. Im Judentum gab es das nicht. Da haben wir den Gedanken, durch Sterben wird ein Rechtsanspruch aufgelöst. Durch Sterben wird ein Rechtsanspruch aufgelöst. Das ist der Gedanke. Stirbt der Mann, ist die Frau frei, neu zu heiraten, auch nach jüdischem Recht. Paulus nimmt das als Beispiel, um deutlich zu machen, so sind wir Sünde und Gesetz abgestorben. Das heißt, dass die Macht der Trennung von Gott, die Macht der Lieblosigkeit, die Macht des Todes, noch nach uns greifen kann. Der erste Petrus sagt einmal in Kapitel 5, die Sünde, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Wo ist der Unterschied zu früher? Nun, der Unterschied zu früher ist der, den du bei jeder Schwarzwaldwanderung zu schätzen weißt. Wenn plötzlich ein Köter auf dich zugesprungen kommt und du hast größte Ängste und plötzlich merkst du, er ist angekettet. Wenn der Köter angekettet ist, dann ist er noch genauso mächtig, aber nur innerhalb seines Bereiches. Nun meinen einige Christen, man muss es der Sünde zeigen, die neue Freiheit, und geht innerhalb des Kettenbereiches und sagt, jetzt will ich meinen Sieg gegen die Sünde selbst demonstrieren. Das geht daneben. Der einzig wirksame Angriff gegen alle Anfechtungen, Ängste, Versuchungen und Depressionen deines Lebens ist die Flucht zu Christus als dem Sieger. Die Mutigsten unter uns kämpfen nicht, sie fliehen. Aber in die richtige Richtung, versteht sich. Nicht zum Kettenhund hin, sondern zu Christus hin, in dem wir Sieg und Geborgenheit haben. Es klingt so, als würde ich immer nur von irgendwelchen Lieblingssünden reden. Es gilt für alle Albträume, für all deine Ängste vor Krankheit und vor Tod, die Gefühle der Einsamkeit. Auch das, was ich so oft erlebe, dass alte Menschen Einsamkeit haben und sagen, es soll sich doch endlich mal einer um mich kümmern. Und wenn man im Altenheim als Pfarrer rumgeht, kann man an jede Tür klopfen und jeder sagt, wenn doch mal einer zu mir käme. Nicht, man fasst sich dann als Seelsorger an den Kopf und sagt, hier sitzen 100 Alte beieinander, die haben Zeit zum Umfallen und jeder wartet, dass jemand kommt, aber keiner geht. Das ist auch Sünde. Nicht diese Zwänge nicht zu lieben, diese Zwänge defensiv zu sein im Leben und nicht das Leben zu ergreifen und zu gestalten im Namen Gottes und in dieser Kraft der Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Wir sind bereits der Sünde abgestorben. Du fühlst das nicht? Das spielt keine Rolle. Die Kreuzigung Christi war vor 2000 Jahren, die kannst du gar nicht fühlen. Die Auferstehung Jesu war vor 2000 Jahren. Du glaubst es oder glaubst es nicht. Sie war objektiv. Ich hatte heute Mittag schon mal gesagt, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo das Christsein plötzlich in ein ganz neues Licht gestellt wurde. Heute Mittag hatte ich den einen Aspekt benannt. Es war die Erfahrung einer Gemeinschaft, in der ich Gottes Liebe das erste Mal ahnen konnte. Menschen, denen es wirklich um mich als dem Hans-Joachim ging. Und weder dem Witzbold, noch dem Musterschüler, noch dem tollen Jungscharleiter, sondern mir als Person. Gottes Liebe wurde mir da greifbar. Der zweite Aspekt ist der Aspekt von Römer 6. Wie viele Christen versuchen, aus Dankbarkeit, aus verzweifelter Liebe zu Gott, ihr Leben selbst im Sinne Gottes zu gestalten und zerbrechen daran. Denn sie sind nicht Gott und sie sind auch nicht Christus. Christsein heißt nicht Christus imitieren. Christsein heißt Christus in uns leben lassen. Was macht einen Christen zum Christen? Dass Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, in uns ist. Wenn du das erste Mal erlebst, da wirst du dich überschlagen vor Erleichterung und Freude. Ich lebte damals, weil wir eine Pension haben, war die Zimmer knapp, das war genau wie der Lahöhe hier. Und da lebte ich souterrain, also unter der Erde, und wir hatten die Heizungsrohre vom Speisesaal bei uns im Zimmer. Als mir das bewusst wurde, dass nicht ich für Christus lebe, sondern Christus selbst durch mich lebt, da musste ich Klimmzüge an den Heizungsrohren machen, weil ich gar nicht hin wusste mit meiner Freude, vor lauter Überschwang. Es wird dich so unendlich befreien, wenn du kapierst, alles Entscheidende ist vor 2000 Jahren für dich geschehen. Der Rest ist Ernte und Beanspruchen. Nicht wir leben für Christus, Christus lebt in uns. Nicht wir müssen der Sünde absterben, wir könnten es gar nicht, sondern Christus lebt in uns. Er ist der Sünde gestorben für uns. Und wir müssen nur wie eingepflanzte Glieder an einem Leib ganz mit dem Haupt verbunden sein und haben Anspruch an allem, was er hat und was er ist. Das ist die einzige Antwort, die Anfechtung, Sünde, Hass und Angst bezwingen kann. Wir werden nie im Glauben so weit wachsen, dass die Sünde auch Respekt vor uns bekommt. Versuche mit deiner Depression und deinem Hass, versuche mit deiner Selbstverliebtheit und Eitelkeit alleine fertig zu werden, sie wird dadurch immer nur noch größer, weil der Kampf mit mir selber die Sünde immer wieder nur freut und bestätigt. Hauptsache, er ist nicht bei Gott. Ob er dann fromm kämpft oder unfromm kämpft, ist egal, Hauptsache getrennt von Gott. Das ist das Anliegen der Sünde. Alles in Christus und mit Christus erleben. Ein zweites noch ist wichtig, warum nicht wir sterben, sondern Christus bereits längst für uns gestorben ist und wir an seiner Freiheit teilhaben dürfen. Es stimmt, das alte Problem Adams und Evas ist das Ich, getrennt von Gott. Nun haben wir als fromme Antwort freilich wieder etwas Unseliges. Wenn wir sagen, wenn das Ich das Problem ist, muss ich das Ich nur beseitigen, dann ist das Problem weg. Gott liebt doch dich als Person. Selbst ist doch nicht nur negativ im Sinne von selbst herrlich und selbst gerecht, dann ist es negativ. Sondern wir sollen doch auch selbst Vertrauen bekommen. Ja, wir sollen in Christus auch selbst sicher werden. Wir sollen doch Zeugnis sein für ihn, seine Liebe, seine Persönlichkeit reflektieren. Durch wen bin ich denn gläubig geworden? Nicht durch Christen, die so zerknüllt waren wie das Papier in meinem Papierkorb, sondern durch Männer und Frauen, die in ihrem Gesicht Christi Liebe, Christi Fröhlichkeit und Zuversicht reflektiert haben, wiedergespiegelt haben. Die Menschen, die mich zum Glauben brachten und im Glauben stärkten, das waren keine durch Demut zerknüllten Typen, sondern das waren Menschen, die mich beeindruckten. In ihrer Demut, denn die haben nie von sich gesprochen, immer nur von Gott. Aber je weniger sie von sich sprachen und je mehr sie von Gott sprachen, desto überzeugender war deren Persönlichkeit. Es geht nicht darum, dass du dich reduzierst, denn Gott liebt dich. Du tust Gott keinen Gefallen, wenn du dich reduzierst. Wenn ein Mann einer Frau die Liebe erklärt oder eine Frau einem Mann und der oder die dann anschließend sagt, ja, wenn du mich liebst, dann muss ich mich jetzt selbst zerstören, dann kriegt er die Panik, nicht? Wenn eben der Mann zu seiner Frau, der die Liebeserklärung sagt, du bist wunderschön, und sie sagt eigentlich, ja, muss ich mich zerstören, nicht? Wenn du mich liebst, dann muss ich ja alles klein machen. Nee, natürlich nicht. In der Liebe geht es darum, dass ich in meiner Liebe mein Gegenüber stärke. Gott ist nicht so klein wie ein schwacher Vater, dass wir immer klein tun müssen, damit er sich nicht so klein vorkommt. Ich weiß, einige von uns sind so groß geworden. Wenn unsere Eltern versagt haben, dann haben wir als Kinder ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn wir selbst klüger wurden. Und wenn wir selbst stärker wurden, wenn wir fröhlicher waren. Und das Beklemmende unserer Eltern hat bei uns dann diesen Komplex provoziert, du musst noch kleiner sein als deine Eltern, damit deine Eltern als Eltern groß bleiben. Es gibt viele Christen, die meinen, Gott würde eifersüchtig werden, wenn es ihm gut geht. Nein, Gott geht es so gut, dir kann es gar nicht gut genug gehen, dass er eifersüchtig wird. Gott ist so groß, du kannst als Persönlichkeit im Glauben wachsen, wie du willst. Er wird nie auf dich runterschielen und sagen, jetzt wird es mir aber bedrohlich. Er freut sich an dir. Wie viel Lebensverachtung, wie viel Schöpfungsverachtung, wie viel Selbstverachtung ist in falscher Frömmigkeit schon entstanden? Dabei hat Gott dich doch geschaffen, dass du dich als Geschöpf entfaltest. Gott will, dass du wächst, dass du gedeihst und dein Leben genießt. Heißt das dann, dass wenn wir das verstanden haben, alles wie von selber läuft? Nein, Paulus, der so überschwänglich vom Sieg in Christus spricht, weiß sehr wohl, dass die gegenwärtige Erfahrung unseres Lebens sehr wohl eine Erfahrung ist, die ständig im Zuspruch so einer leidenschaftlichen Liebe steht, die ständig verwöhnt wird durch das Evangelium, aber die selbst angefochten sein kann, verfolgt sein kann, Misserfolg, Krankheit und Sterblichkeit erfährt. Heute sind wir in einer unseligen Situation in unseren Gemeinden. Die einen sind völlig zerknüllt und lustlos und freudlos, sodass jeder Heide, der hereinspaziert, schnurstracks wieder rausläuft und sagt, du liebe Güte, was ist denn hier los? Bin ich in eine Beerdigung geraten? Ich dachte, es sei ein normaler Gottesdienst. So traurig sehen alle aus. Die anderen versuchen dem zu entweichen, indem sie abheben und halb durchdrehen und dann anschließend gar keine Bodenhaftung mehr haben, wenn sie nach Hause gehen, sondern wie auf Wolken stolpern, weil sie sich in Ekstase reden und versuchen, die Wirklichkeit zu verleugnen. Beides ist nicht Paulus, beides ist nicht Evangelium. Paulus ist in der Tat begeistert und begeisternd, aber es ist ganz bodenständig. Sein Herz ist schon ganz im Himmel und deshalb steht er mit beiden Füßen auf der Erde. Das haben wir in der Kirchengeschichte kaum mal irgendwie hingekriegt, diese Kombination. Nicht? Wir sind entweder mit unseren Gedanken im Himmel und heben dann von der Erde ab, oder wir stehen mit beiden Füßen auf der Erde, dann sind wir aber gleich so betoniert, dass wir keine Schritte mehr machen und die Lust und die Freude verlieren. Was heißt das? Paulus verheißt für die Gegenwart nicht die Erfüllung aller menschlichen Träume, so berechtigt sie sind, sondern er sagt, wir haben jetzt Trübsal und Schwachheit. Und die Korinther waren damals schon so eine begeisterte Gemeinde und sie sagten, wenn man richtig glaubt, wenn man richtig erkannt hat, wenn man wirklich Christ ist, dann hat man nur noch Wunder, dann redet man nur noch in Zungen, dann gibt es keine Krankheit mehr, da gibt es keine Probleme mehr, du musst nur einmal beten, dann ist die Arbeitslosigkeit beseitigt und Blinde werden Busfahrer und alles klappt von heute auf morgen. So schnell geht das, du musst nur richtig glauben. Und Paulus hat gesagt, halte mal, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Und ich rede schneller und besser und mehr als ihr alle in verständigen Worten. Aber rühmen will ich mich einer anderen Sache. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich nenne euch ein Beispiel, sagt Paulus im 2. Korinther 12. Ich habe so etwas, Schwarzwaldwanderer kennen das, wie einen Dorn im Fuß. Kennt ihr das? Im Stiefel so ein Dorn drin. Ist fantastisch, nicht? Nach 3 Kilometer spätestens hängst du oben auf der Tanne und Schwarzwaldtannen halten das aus, aber es ist unbequem. Nicht warum? Bei jedem Schritt sticht es. Wir Theologen können ja nie das denken lassen und wir müssen ja auch dann noch rätseln, wo es keine Antwort gibt. Wir fragen uns immer, was ist das? War der Mann depressiv? War der Epileptiker? Hat er eine Anfechtung gehabt? Litt er unter seiner Frau, die er nicht hatte? Oder litt er unter der Frau, die er hatte? Oder was war genau das Problem? Was ist der Pfahl im Fleisch bei Paulus? Wir wissen es nicht. Eine Sünde war es nicht, aber es war etwas, was ihn einschränkte, auch in seinem Dienst. Und er hat gesagt, 3-mal habe ich nachdrücklich bei Christus gebetet, dass er diesen Pfahl aus meinem Fleisch nimmt. Also bei einem so lieben Apostel wie Paulus, da könnte ich als Engel Michael doch den Chef nur drängen und sagen, nun mach doch mal, den müssen wir doch erhören, der läuft doch dann ohne Pfahl im Fleisch noch toller durchs Mittelmeer und dann ist das doch viel besser. Christus antwortet anders. Und das ist ein Punkt, wo ich Luther nicht in der Übersetzung folge. Nicht meine Gnade reicht für dich aus, sondern meine Gnade ist in Schwachheit vollkommen. Ein wunderschöner Satz. Meine Gnade ist in Schwachheit vollkommen. Wie kann man das denken? Wenn das Geheimnis des Glaubens das Wir ist mit Christus, dann können wir das Geheimnis des Glaubens nicht dann erkennen, wenn es uns sowieso gut geht. Wenn einer sowieso das Abitur mit 1 macht und in der Pause zwischen Deutsch und Englisch noch den Führerschein, dann, ob der das mit Gott gemacht hat oder ohne, der kann das anschließend nicht unterscheiden. Ich weiß noch, ich bin irgendwie irre weit gesprungen beim Sportabitur, ich weiß die Weite nicht mehr. Und dann brüllte ein nichtgläubiger Klassenkamerad, das gilt nicht, du musst ohne Christus springen. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal, dass der mich beim Glauben behaftet hat. Der hat sich geärgert, dass ich weiterspringe und dachte, das geht nicht mit guten Geistern zu, da muss Christus dahinter stecken. Aber das ist nicht die Christuserfahrung, die Paulus meint. Im Erfolg ist jeder aufgedreht. Wenn es einem gut geht, sind sie alle ein bisschen überdreht. Nein, Paulus sagt, lasst uns vielmehr von unseren Schwachheiten sprechen. Dann, wenn wir nach unseren natürlichen Voraussetzungen an unsere Grenzen stoßen, da, wo wir deprimiert wären und da, wo wir an uns selbst verzweifeln würden ohne Christus, da wird doch am deutlichsten, was Gnade wirklich ist. Kennen wir das nicht auch zwischenmenschlich? Wir sagen uns, dass wir uns mögen und dass wir uns lieben und dass wir uns sehr lieben. Aber richtig beschämt und überwältigt zu Tränen sind wir, wenn wir in einer Situation ertappt werden, in der wir uns selbst nicht mehr lieben können und der andere sein Gesicht nicht fallen lässt, sondern zu seiner Liebe steht. Unsere Enttäuschungen, unsere Schwachheiten, das, was brüchig ist in unserer Biografie, das sind die Punkte, an denen Christus am eindeutigsten das bei uns sein kann, was er ist. Der Liebende ohne Voraussetzung und Bedingung, der Auferstandene für die Sterbenden, für die Angefochtenen, für die Schwachen und Unvermögenden. Jetzt sagen wir sofort wieder, hurra, dann müssen wir uns fertig machen, damit Christus uns trösten kann. So klein ist der Sieg der Auferstehung nicht. Unsere Probleme sind groß genug, wir müssen sie nicht selbst noch vergrößern. Wir haben genug Pfähle im Fleisch, wir haben genug Dornen in unseren Füßen. Soll das ewig so bleiben? Nein, natürlich nicht. Paulus kann die Gerechtigkeit Gottes nicht innerweltlich nur aufgehen lassen. So schön der Glaube schon in dieser Welt ist, wenn man ihn so in der Gemeinschaft und Liebe mit Christus erlebt. Sondern das Ganze steht und fällt mit der Gewissheit, wie es in Römer 8 dann als Triumph dieses Lebens aus der Gerechtigkeit beschrieben wird, dass wir einmal von unserer Sterblichkeit erlöst werden. Es gibt noch einige, die mit ihrem Taschenrechner und Kalender kombinieren, wann die 666 den Namen eines Politikers annimmt, wann die Entrückung ist und wann die Leiden kommen und wie viel vorher kommt und wie viel nachher. Aber die meisten von uns haben Römer 8 vergessen. Unser ganzes Christsein funktioniert nur, wenn wir unser Leben als eine anlaufende Geschichte sehen, auf den Tag hin, an dem alles vollkommen wird. Wir saßen vorhin am Tisch zusammen und dann sprachen wir vom Urlaub und wie viel Freizeiten noch sind, bis der Urlaub beginnt. Das ist ein schönes Beispiel. Vor dem Sommerurlaub, da kann unsere Geschichte umkippen. Nicht vorher leben wir unseren Alltag ab. Wenn etwas sehr Erfreuliches vor uns ist, dann kippt die Sache um, dann leben wir an. Wer bei der Bundeswehr war oder sonst was Unangenehmes erlebt hat, kennt das vielleicht, dass man ein Metermaß nimmt und die Tage zählt und jeden Tag einen abschneidet und dann werden es immer weniger, nicht? Es fängt bei 200 an und dann schneidet man es runter und dann ist nur noch ein Tag und dann juhu, ich bin frei. So haben die ersten Christen gelebt. In Römer 13 sagt Paulus, seine Gemeinde tröstend, wir sind jetzt schon viel näher an dem Tag der Erlösung unseres Leibes, der endgültigen Christusgemeinschaft, als damals, als wir gläubig wurden. Das ist doch lustig, nicht? Wir sagen immer, du liebe Güte, jetzt ist schon wieder ein Jahr vergangen, dass wir uns hier getroffen haben und meine Güte, wie die Zeit vergeht. Paulus hat gesagt, hurra, wie die Zeit vergeht. Wir sind jetzt schon einen Tag näher dran. Vorfreude ist ein tolles Erlebnis der Hoffnung. Der Urlaub macht uns Vorfreude. Wenn jemand heiratet und es ist eine glückliche Ehe, dann ist die Zeit davor von Vorfreude bestimmt. Als Kind habe ich mich auf Weihnachten gefreut oder auf meinen Geburtstag. Und immer war diese Zeit erfüllt, nicht wie man meinen könnte, dass ich die Zeit nicht genossen hätte. Der Clou ist, es gibt keine schönere Zeit als die der Vorfreude. Hoffnung ist kein Vertrösten auf das Jenseits. Hoffnung ist die Kunst, eine zukünftige Erfüllung schon gegenwartsbestimmend sein zu lassen. Hoffnung ist die Kunst, eine zukünftige Erfüllung schon gegenwartsbezogen und gegenwärtig erleben zu können. Sonst ist es immer anders. Ich kriege ein Geschenk und freue mich und dann ist der Tag gerettet. In der Hoffnung ist umgekehrt. Das Geschenk ist noch gar nicht da und trotzdem freue ich mich schon. Bei der Vorfreude sind Ursache und Wirkung auf den Kopf gestellt. Denn die Hoffnung wirkt schon, obwohl das, was an Hoffnung erfüllt werden muss, noch gar nicht da ist. Wir können die Freude an der Gerechtigkeit Gottes nicht in vollen Zügen genießen, wenn wir nicht wie die ersten Christen wieder zurückkehren zu der Freude auf das, was noch kommt. Jetzt sagen einige, ja, die Erscheinung Christi kann auch lange dauern, ich werde vorher sterben. Das hat die ersten Christen aber nicht irritiert. Andere sagen, der Paulus hat ja noch daran gedacht, dass er zu Lebzeiten Christus begegnet. Wer so eine nahe Erwartung hat, der kann gut in Vorfreude leben. Das ist aber jetzt 2000 Jahre nicht passiert. Nee, wir entschuldigen uns zu schnell. Paulus hat sehr wohl in seinen frühen Briefen noch damit gerechnet, ich selbst werde direkt aus meinem apostolischen Wirken raus Christus sehen und werde ungestorben in den Himmel kommen, wie man im Schwäbischen sagt. Das war seine Hoffnung, nicht, dass er das kann, ungestorben in den Himmel kommen und Christus begegnen. Dann kam er ins Gefängnis in Ephesus und es wurde sehr ernst. Er hat schon sich vom Leben verabschiedet und hatte das Todesurteil schon im Ohr gehabt. Das war das erste Mal in seinem Leben in Ephesus, Mitte der 50er Jahre, dass er sagte, ich habe den Eindruck, ich werde die Erscheinung Christi nicht erleben. Was haben wir in den nächsten Briefen für einen Mann vor uns? 2. Korinther, Philipperbrief, gebrochen, ernüchtert, Apostel IR, Apostel im Ruhestand, der den Mut verloren hat und über die alten Zeiten lamentiert? Nein, es gibt keinen von mehr Freude und Hoffnung bestimmten Brief als den Philipperbrief. Wie sagt er in Römer 14 so schön, leben wir, so leben wir im Wir mit Gott, wir leben dem Herrn. Sterben wir, dann ist es nichts anderes, wir sterben in dieser selben Christusgemeinschaft. Das heißt, ob wir leben oder sterben, wir sind untrennbar mit Christus verbunden. Ich weiß, viele Christen haben den Eindruck, dass wir nach unserem Sterben getrennt wären von Gott. Dies ist falsch. Ein Christ, der gerechtfertigt ist, ein Christ, der mit Christus gestorben und schon an seiner Auferstehung teilhaftig ist, kann wohl sterben. Er kann niemals mehr tot sein. Wenn andere an deinem Grab weinen werden, dann ist das die Träne des Abschieds. Währenddessen wirst du nicht mehr weinen. Einige sagen, es wird so etwas wie ein Schlafzustand sein. Nicht, wenn wir schlafen, kriegen wir die Zeit ja nicht richtig mit. Und insofern kann man sagen, wenn man schläft, dann merkt man es ja gar nicht. Und dann räkelt sich der Abraham am jüngsten Tag und sagt, huch, ich wollte doch eigentlich schlafen und ich habe die 1000 Jahre ja gar nicht gemerkt. Das ist aber zu wenig. Paulus sagt in Philipper 1, ich werde unmittelbar mit Christus zusammen sein. Das heißt, es stimmt, wir werden eingeschränkt sein in diesem Leben, auch wenn wir noch so vollkommen in Christus leben. Christus wurde verfolgt und gekreuzigt, die Apostel wurden verfolgt und gekreuzigt. Wie sollte es uns anders gehen, wenn wir unseren Glauben leben? Der Apostel war angefochten, gesundheitlich und durch sein Altern. Wie sollte es bei uns weniger sein? Wir haben nicht die Verheißung eines vollständigen Heilseins innerhalb dieser Welt. Wir haben aber die Verheißung, dass wir einmal, wenn wir bei Gott stehen, dadurch, dass Christus wiederkommt oder wir zuvor sterben, dass wir dann ganz und leibhaftig heil sein werden, im Wir mit Gott, so wie wir gedacht waren, als Gott uns geschaffen hat, um seine Ebenbilder, seine Reflektoren in der Beziehung und Gemeinschaft zu sein. Es gab einige Augenblicke meines Lebens, in denen ist mir das bewusst geworden. In der stillen Zeit im Wald, ich erinnere mich war auch, dass ich aufstand vom Mittagsschlaf und mir plötzlich bewusst wurde, nichts und niemand kann dich mehr von Christus trennen, egal was passiert. Das sind Augenblicke der tiefen Einsicht, die dein Leben begründen. Wenn das stimmt, dann werden alle Probleme, die so groß waren, als du herkamst, plötzlich auf ein Format schrumpfen, in das sie gehören. Im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit ist das, was wir jetzt an Leiden haben, und ich sage das nicht leichtfertig, ich weiß, wovon ich rede, ist das im Verhältnis geringer. Was bedeutet es, dass wir die Gerechtigkeit Gottes als Inhalt des Evangeliums haben? Gerechtigkeit Gottes richtet nicht, Gerechtigkeit Gottes richtet auf. Wer kann uns, sagt Paulus, noch verklagen? Und alle Selbstgerechten antworten: Niemand, denn wir sind schon vollkommen. Nein, das ist nicht die Antwort. Wer kann uns verklagen? Die Antwort ist: Gott selbst begnadigt uns und spricht uns frei. Andere Menschen können uns verklagen. Der Widersacher kann uns vor Gott verklagen, denn er kennt uns ja auch. Wir selbst mögen uns am jüngsten Tag vor Gott verklagen. Und Gott spricht uns frei. Und das hast du heute schon brieflich, notariell, das heißt apostolisch, beglaubigt und gültig. Du bist begnadigt und freigesprochen. Wer kann gegen uns eintreten? Christus ist hier und Christus tritt für uns ein. Wieder so eine Situation, die man nicht erfinden kann, wenn sie nicht im Evangelium stünde. Was ist das für ein bizarrer Prozess? Der Richter sagt: Freispruch. Der Anwalt sagt: Halt, Einspruch, ich will erst mein Plädoyer halten. Ich plädiere für Freispruch. Der Richter sagt: Das sage ich doch gerade. Und beide miteinander, Vater und Sohn, ringen um die Freiheit des Angeklagten. Ist das nicht herrlich? Wir brauchen Christus nicht, weil der Vater gegen uns wäre, denn der Vater ist so für uns, dass er uns selbst freispricht. Er hat ja Christus seinen Sohn geschickt. Wir haben keinen uns feindlich gesinnten Gott. Es ist ja Gott selbst, der leidenschaftlich für uns eintritt als Sünder. Ist das nicht wunderbar, dass es einen Tag gibt, an dem wir vor Christus stehen? Und dann werden wir einen Wortwechsel zwischen Vater und Sohn erleben, bei dem sich Gott noch selbst in seiner Liebe und Gnade zuvorkommt. Freispruch. Nein, ich plädiere für Freispruch. Freispruch. Ich plädiere für Begnadigung. Freispruch. Du bist gerecht in Christus. Amen.
So, bevor wir noch Gelegenheit geben, die eine oder andere Frage zu stellen, sollten wir doch einen Vers oder zwei Verse singen. Und da wir gerade von dem Erlöser die Rede war, schlage ich 258 vor: Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Mal zwei Verse im Augenblick. Wir haben so viele, so umfassende, große Ausdrücke und Darlegungen gehört, dass sicher noch die ein oder andere Ergänzung gewünscht wird. Wer hat eine Frage? Ja, Bruder Wehmann.
Ich bin der Stirb bei Christus und würden Sie noch ein Wort sagen, wie das Welt zur Auferstehung ist?
Ja, was mich bei Paulus und den ersten Christen wundert, ist, dass sie etwas gar nicht als Problem empfinden, was unser Problem ist. Dass Paulus nämlich im 2. Korintherbrief und im Philipperbrief sagt: Selbstverständlich bin ich im Augenblick des Sterbens bei Christus, und sagt zwei Kapitel später: Wir werden verherrlicht und verwandelt werden, wenn Christus erscheint. Das ist innerhalb von Welt und Geschichte ein Widerspruch. Denn da liegen ja dann 10, 20, 100, 1000, 2000 Jahre dazwischen. Ihr habt ab und zu auch Naturwissenschaftler hier, nicht? Fragt mal einen der Naturwissenschaftler, die hierher kommen, was mit der Zeit ist, wenn ich keinen Raum und keine Materie mehr habe. Zeit ist an Raum und Materie gebunden. Zeit ist ein Kind dieser ersten Schöpfung. Das heißt, in Gottes Ewigkeit gibt es gar keine Zeit. Abraham ist mit einem Schritt aus seiner Zeit, das ist Jahrtausende her, in die Ewigkeit gegangen. Zwar ein Schritt. Paulus ist mit einem Schritt aus seiner Zeit, das ist 2000 Jahre in die Ewigkeit gegangen. Wenn einer von uns stirbt, sind es wie viele Schritte in die Ewigkeit? Eine. Ja, das passt doch gar nicht. Da liegen noch 4000 Jahre dazwischen. Ja, das ist die Schwierigkeit, dass wir Ewigkeit nicht denken können. Das heißt also, wir dürfen nicht nur sagen, dass die Zwischenzeit praktisch eine passive, eine schlafende, eine tote Zeit ist. Letzteres schon gar nicht, weil Christen nicht tot sein können. Unser Herr ist Christus. Das Problem, das wir haben, das ist nur ein Problem unserer Denkmöglichkeit, unserer Denkgrenzen. Denn wir können Ewigkeit nicht denken. Aus der Ewigkeit ist jeder Punkt in der Geschichte gleich weit. Die Engel Gottes müssen sich nicht erinnern an die Zeit Abrahams. Es ist nur ein Schritt und dann sind sie in der Zeit Abrahams. So wie es nur ein Schritt ist, und dann sind sie bei uns heute in der Lahöhe. Für den Heiligen Geist, für die Engel Gottes und für Christus selber ist alles gleich weit weg aus der Ewigkeit. Wir treten in die Ewigkeit mit einem Schritt. Wenn du sagst, es ist mir zu kompliziert heute Abend bei 31 Grad im Schatten bei abgeschalteten Lampen, es spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass du es ihm glaubst. Nichts und niemand kann uns von Christus trennen. Auf dem Friedhof weinen die Zurückgelassenen, nicht der Gestorbene. Der ist schon bei Christus. Es gab im Judentum eine Eselsbrücke. Und wir können bei Paulus das noch greifen. Im 2. Korinther 12 sagt er mal, er sei in den so und so vielten Himmel entrückt worden, nicht? Die Juden haben dann 7 Himmel gedacht, bis man bei Gott selber ist. Und dann war die Vorstellung des Paradies, ist praktisch der dritte Himmel. Solche Stufungen, nicht? Und Paulus sagt, ich war einmal entrückt in den dritten Himmel, das heißt in diese Seligkeit des Paradieses. Im Paradies hat man die Väter und Mütter Israels schon gedacht. Deshalb war die Umschreibung für Paradies, wir liegen dann mit Abraham an einem Tisch, nicht an der Brust Abrahams liegen, auf dem Schoß Abrahams, ist so eine Redewendung. Das heißt, da, wo die Väter und Mütter sind. Für einen Juden wäre das der Zwischenzustand. Erst bei Abraham, noch nicht bei Gott. Wenn im Paradies aber schon Christus ist und ich Christus über alles liebe als Apostel Paulus oder als Hans-Joachim Eckstein, was ist dann das Paradies? Ja, das ist ja schon alles. Das ist so, als wenn man einem Hochzeitspaar sagt, ihr dürft zwar heute schon heiraten, ihr dürft auch schon zusammenziehen, ihr dürft schon Flitterwochen machen, aber eure Schwiegereltern dürft ihr noch nicht treffen. Mit dem kann man leben. Das Entscheidende ist ja, dass wir zusammen sind. Was dann noch sonst an Programm dazugehört und was an Ritualen dazugehört, das können wir geduldig abwarten. Die ersten Christen hatten alles in der Vorstellung, wir sind schon ganz bei Christus. Natürlich kann man dann fragen, warum wird dann überhaupt noch der jüngste Tag gedacht? Warum die leibliche Auferstehung? Es geht am jüngsten Tag nicht um mich, um meine Frömmigkeit. Wir sind schon ganz selig im Augenblick unseres Todes. Am jüngsten Tag geht es um die Durchsetzung der Herrlichkeit Christi, der Gerechtigkeit Gottes gegenüber der ganzen Welt und der ganzen Geschichte. Gegen alle Lästerungen und auch gegen alle Ungerechtigkeit von Menschen. All die Märtyrerinnen und Märtyrer sollen vor aller Welt Recht bekommen. Gott sagt doch nicht in seiner Liebe, schwamm drüber, da ist einer wegen seines Glaubens zu Tode geprügelt worden. Das vergessen wir einfach. Der jüngste Tag dient nicht für unser eigenes Heil. Der jüngste Tag dient zur Demonstration der schenkenden und versöhnenden Gerechtigkeit Gottes. Vor aller Welt, vor der ganzen Geschichte, spricht Gott ein Machtwort, das letzte Wort, und bringt alles in Ordnung. Wie viele Tränen wurden in der Geschichte vergossen, die keiner gesehen hat und keiner gezählt hat, außer Gott. Und die werden aufgezählt werden. Nicht? Insofern also kann man einen Schritt weiter fragen jetzt und kann sagen, warum redet Paulus überhaupt noch von der Wiederkunft Christi, wenn er im Augenblick des Sterbens sowieso schon selig ist. Das geht um die Demonstration der Herrschaft Christi, seiner Liebe und Gerechtigkeit gegenüber der Welt und der Geschichte. Dann werden alle Tränen gezählt und auch alle Christen werden dann öffentlich gezeigt bekommen, was durch sie geschehen ist. Wie viele Christinnen und Christen haben ihr Leben lang unscheinbar und ohne Erfolg und ganz anders als wir, die wir immer hier vorne stehen und immer so den Kasper und das Programm machen, nicht? Die haben gewirkt und keiner hat es gesehen. Das alles kommt am jüngsten Tag. Und manches, was wir hier vorne an Holz, Heu und Stroh sabbern und machen und tun, das wird verbrennen. Und manches, was jemand ganz still und ohne, dass es die Gemeinde gesehen hat, im Gebet bewegt hat in der Welt, wird Gott laut verkündigen. Das alles geschieht am jüngsten Tag. Aber wir persönlich sind schon im Augenblick unseres Sterbens am Ziel, nämlich bei Christus.
Das verstehen wir dann ein bisschen besser, wenn wir Ewigkeit nicht als endlose Zeit ansehen, sondern als Zustand. Weil in der Ewigkeit läuft keine Zeit. Und dieser Zustand, der ist, wie Bruder Eckstein sagt, immer nur einen Schritt weg. So, aber Sie haben sicher noch Fragen. Bitte schön.
Deshalb rede ich so gerne vom Wir und pendle nicht zwischen Ich und Du. Nicht? Also viele Christen sagen, entweder jetzt muss ich mich zusammenreißen, muss alles tun, das ist dann Ich-Betonung, oder ich kann gar nichts, der Heilige Geist muss alles tun. Die bleiben dann morgens im Bett und sagen, Heiliger Geist, wenn du in die Firma gehst, ist deine Sache, ich bleibe hier und schlafe noch eine Runde. Nicht? Das ist dann immer diese Alternative von Ich oder Du. Das Entscheidende, und das ist genau wie Sie sagen, ist das Wir. Nicht? Im Glauben gibt es zwei Subjekte, Gott und mich. Und zwar nicht alternativ und auch nicht 50-50, sondern wenn Christus in mir lebt, dann kann ich ihn ergreifen. Wenn Gottes Geist in mir ist, dann kann ich zu ihm zurückkehren. Dann kann ich zu ihm rufen. Nicht? Es geht im Wir genau um dieses Geheimnis. Beide sind miteinander verbunden. Aber die beiden sind so verbunden, dass man sie auch nicht mehr trennen kann. Nicht? Faktisch ist es so, ich vergesse es immer wieder, laufe immer wieder von Christus weg. Und Christus holt mich zurück. Dann sage ich aber nicht, jetzt kannst du aber stolz sein, dass ich wieder zurückgekommen bin, sondern ich sage dann immer, danke, dass du mich zurückgeholt hast, dass du mir wieder begegnet bist, dass du mir wieder in den Weg getreten bist, dass du mich wieder gerufen und angesprochen hast. Aber ich antworte ja auch. Nicht? Und deshalb rede ich vom Wir, weil ihm wir beide vorkommen, in der Verbindung. Aber untrennbar. Nicht? Es geht nicht darum, dass Christus 9 Schritte macht und ich mache einen und dann macht er seine 9 5-mal und ich mache meinen immer noch nicht, sondern 10 Schritte kommt er auf mich zu und dann kann ich 10, 100, 1000 Schritte mit ihm gehen. Keinen muss ich ohne ihn gehen. Aber mit ihm zu gehen heißt auch, ihn zu ergreifen. Heute Mittag hatte ich das Beispiel meines Großvaters, nicht, den ich am kleinen Finger gegriffen habe in meinem Patschehändchen und er hat mich am Gelenk gegriffen und wir war es erst in dem Augenblick, wo ich ihn griff und er griff mich. Was aber dann hält, wenn der Kleine gestolpert ist, war natürlich nicht dieses Patschhändchen am kleinen Finger, das rutschte dann ab, sondern das war der Griff des Vaters oder des Großvaters. Nicht? Und insofern ist ganz wichtig, dass wir wissen, ich bin gerade ernst genommen bei Christus. Ich bin angesprochen. Ich darf glauben, er nimmt mich ernst. Aber er lässt mich nie alleine. Das ist der große Unterschied. Ist das in dieser Richtung? Sonst bitte haken Sie nach. Ja, nein, unbedingt. Um den geht es ja. Christus ist ja unser Herr. Ich rede nicht von Gott als einem Kumpel. Nicht, er ist ja Gott, der ganz andere. Wir sind Menschen. Wir sind sein Ebenbild, er ist nicht unser Ebenbild. Aber es ist ein Gehorsam in Liebe. Ja? Trifft es das?
Gehorsam heißt vielleicht ergreifen, ja. Nicht tun.
Ja, ja, in diesem ergreifen. Tun unabhängig nicht tun. Nicht, ja,
nicht unabhängig. Ja. Gut, also ich glaube, wir sollten Bruder Eckstein noch nicht weggehen lassen. Wir sollten ihn noch mit ein, zwei Fragen zu Antworten aufrufen, die uns weiter wertvoll sind. Bitte schön.
Gerne nochmal.
Aber Sie haben vom jüngsten Tag dann gesprochen.
Ja.
Und ja, Entrückung und jüngster Tag ist das für Sie dasselbe. Ich denke gar nicht an den jüngsten Tag, ich denke an die Entrückung.
Ja.
Wo Sie vom jüngsten Tag gesprochen haben.
Der jüngste Tag ist die Zusammenfassung, wenn man biblisch eine Mitte sucht. Die Offenbarung hat sehr verschiedene Dinge, die sie benennt und Zeitabläufe. Wenn wir Paulus fragen, da ist es genau wie bei der Todesfrage wieder. Wir finden in den Paulusbriefen gar kein Interesse für die verschiedenen Abstufungen dessen, was kommt. Paulus geht auch davon aus, dass es Abstufungen gibt. Nur was er sagt, ist natürlich in dem Augenblick, wo Christus kommt und wir ihm entgegengerückt werden. Nicht 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15 macht das deutlich. Er denkt das ganz in der Analogie eines Herrschers. Wenn ein König zu seinem Volk kommt, dann ziehen ihn die Treuen entgegen. Das ist das Entgegengerücktwerden in die Luft in 1. Thessalonicher 4, damit wir mit ihm zusammen dann dem König kommen und mit ihm zusammen herrschen und regieren. Im Zusammenhang des Römerbriefs, aber auch der anderen Paulusbriefe, wird jetzt nicht genau unterschieden, was sind die 1000 Jahre, die innerhalb dieser Geschichte und auf dieser Welt sind, was kommt danach, sondern bei Paulus konzentriert sich alles auf diese Christusbegegnung. Nicht insofern unterscheidet er nicht. Die Offenbarung aber faltet das noch einmal auf und dann in der Tat wäre es der Punkt der Entrückung. Das ist richtig. Nicht Paulus spricht von der Entrückung als dem entscheidenden Punkt, wenn Christus erscheint. 1. Thessalonicher 4, 13 folgende ist für Paulus da der zentralste Text. Es ist bei Paulus schwer, also wenn ich nur Paulus habe, die Paulusbriefe, dann haben wir es praktisch wie bei einem Wanderer, der die Alpen in der Ferne sieht. Es ist ein Panorama und dass dahinter noch Kilometer liegen können, das ist dem Wanderer auf die Entfernung nicht sichtbar. Während die Offenbarung praktisch die Alpen quer sieht, nicht, und dann sieht man die verschiedenen Alpentäler hintereinander und das Getrennte. Nicht bei Paulus selber ist praktisch das Kommen Christi der entscheidende Punkt. Und wenn ich dann frage, ja, soll ich dann die Differenzierung noch wissen, da sagt Paulus, dass wir bei Christus sind, ist doch das Wichtigste. Wir werden alle Zeit bei Christus zusammen sein. Aber auch er geht davon aus, wir werden herrschen mit Christus gegenüber der Welt. Dann haben wir genau das, was die Offenbarung ja das tausendjährige Reich nennt und entfaltet. Das heißt, wir merken bei Paulus, er kennt alle diese Dinge, er stellt sie nur nicht in den Vordergrund. Nicht? Also bei Paulus haben wir diese Fokussierung, nicht diese Konzentration auf das Erscheinen Christi für die Seinen.
Ja, bitte.
Ja, ich hatte noch eine Frage in Bezug auf den 6. der Taufe.
Ja.
Verstehen Sie da das Wasser oder ist da der Tod Christi gemeint oder der Taufe?
Das ist ein ganz schwieriger Text, wo.
Ja.
Das getauft werden. Jesu selber ist auf seine Passion bezogen.
Ja.
Das Getauftwerden der Christen bedeutet auch das Zuendegehen der alten Sündenexistenz. Wobei wir dazu sagen müssen, es gab für Paulus nicht das Problem der Kindertaufe und des späteren zum Glauben kommens, sondern damals wurden ja nur die zum Glauben gekommenen auch getauft. Insofern diese Probleme, die wir heute haben mit Kinder- und Glaubendentaufe, die gibt es noch nicht. Das Entscheidende ist nur, was Paulus sagen will, ist nicht etwa, dass das Wasser bei der Taufe den Sünder ersticken könnte. Nicht? Es ist ja nicht die Materie des Wassers, sondern wenn wir sagen, was symbolisiert die Taufe? Es ist die Übereignung an Christus. Nicht? Wir werden auf den Namen Christi getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir aus dem Wasser raussteigen, sind wir andere, weil wir einem anderen gehören. Nicht? Auch wenn wir uns selbst gar nicht geändert haben, für uns genommen, nicht? Wenn man uns als Sünder nimmt, sind wir die Alten. Weil wir aber jetzt Christus gehören, sind wir neu. Die Christuszugehörigkeit hat unser Sein verändert. Wir sind neue Kreatur, eben in Christus. In wir mit Christus sind wir neue. Und insofern hat diese Taufe die Symbolik des Sterbens. Aber die ersten Christen haben nicht gedacht, man muss einen Christen nur lange genug unter Wasser halten, dann sündigt er nicht mehr. Das stimmt zwar auch, aber das wäre ja doch kein Heilsereignis. Das wäre wohl das Ende seines Sündigens, aber doch kein Heilsereignis. Sondern das Geheimnis der Taufe liegt eben darin, ich werde, indem ich untertauche und wieder auftauche, mein altes Leben in der Isolation mit Christus beenden und sage, indem ich sage, Herr ist Jesus Christus, ich gehöre dir. Und dann gilt, was ich vorhin von dem Einverleibtsein gesagt habe, Christus ist für uns getauft worden, er ist für uns gestorben. Und wenn wir jetzt mit ihm getauft werden, mit ihm gekreuzigt werden, mit ihm auferstehen, kommt uns zugute, was er gemacht hat. Nicht? Das Ganze funktioniert nur, wenn Christus Gottes Sohn ist. Nicht? Denn viele Menschen wurden, es waren Tausende, gekreuzigt. Das hat ja keine Heilsbedeutung. Das war nur tragisch für die Familien und für sie selber. nicht nur wenn Christus Gott ist, ist das plausibel. Wenn Gott selbst das Leben sich in den Tod gibt, dann ändert sich was für die Sterblichen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie ja geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Macht noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir sagen dir jetzt etwas, was für alle Zukunft gilt. Für unser ganzes irdisches Leben, für unser Sterben und alle Zeit danach. Wir übereignen uns dir. Du bist unser Leben. Du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist unsere Liebe. Du bist alles, was wir haben. Wir bitten dich, dass du uns nun als dein Eigentum, als die, die dir gehören, festhältst und liebst. Wenn wir dich verleugnen, dann lasse uns nicht los, sondern hol uns ein. Wenn wir dich vergessen, dann geh uns nach und erinnere uns. Wenn wir dir und uns selbst untreu werden, dann bleibe du dir treu, denn du bist gerecht und du machst gerecht uns als Sünder im Glauben. Amen.